Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Der 4.3.2025 und ja, willkommen zu Hart, aber Fairway. Hier aus unserer kleinen Sendezentrale, wo ich meinen lieben Podcast-Partner, den unrespektvollen Beauty, begrüßen möchte, der wieder heute ohne Anzug hier erschienen ist. How dare you, kann ich dich nur fragen. Nimmst du das hier nicht ernst mit dem Podcast? Was ist hier los mit dir?
Es ist einfach schon sehr spät. Ja, da ich habe das Jackett angehangen an die Seite hier.
Außerdem hast du dich noch gar nicht bedankt bei mir für die 209 Folgen Podcast, ey. Komm einfach zurück, wenn du dich bedankst bei mir, oder? Das, okay. So geht das nicht. So wollen wir das nicht.
Da gebe ich dir recht. Dann wünsche ich dir halt viel Spaß mit der Folge und bis demnächst dann.
Ciao. So, ja, Hart aber Fairway heute nur mit Benny. Beauty ist raus, er macht irgendeinen anderen Deal mit irgendwelchen anderen krummen Leuten, ist mir aber auch egal, denn ich begrüße euch hier gut gelaunt am Tag des Artenvielfalt. Ich glaube, heute ist der 3.3. ja noch, wir nehmen ja am 3.3. auf und ich will mal heute vorziehen, weil die anderen Tage haben mir nicht so gefallen. Heute ist Tag des Artenschutzes, also für alle, die da draußen den einsamen Hacker fördern, den muss man auch schützen, der ist schützenswert und der gehört auch so eine Golfanlage. Ich habe dazu einen Artikel beim DGV gelesen, der natürlich breit sich dort auslässt, wie wichtig doch die Golfanlage für den Artenschutz ist. Wir kennen ja alle die zeitungspolemischen Anzeigen von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, Golfplätze braucht doch keiner, verbraucht zu viel Wasser und Co. Da wird natürlich jetzt zurückargumentiert mit nein, der Artenschutz ist ja schon wichtig und wir Golfplätze tun ja was dafür. Deswegen, ich als Golfer, lass das mal so stehen. Ich finde das nämlich auch. Der Golfplatz ist gut für den Artenschutz. Oder, Beauty, jetzt? Ich sehe, du hast deinen Sakko übergezogen. Du darfst dich jetzt wieder setzen. Das ist okay. Du darfst wieder mitreden.
Ja, da bin ich wieder.
Hallo, jetzt siehst du auch ordentlich aus. Guck mal. Geht doch.
Ja, das Problem an einem Podcast ist ja immer, dass uns die Leute nicht sehen. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kann der eine oder andere für sich dann entscheiden. Aber
ja, kann er eben nicht. Das ist zum Glück.
Diese Diskussion um Wichtigkeit eines Golfplatz ist natürlich dann oftmals mit den Leuten, die noch nie auf einem Golfplatz waren. Ja, das sind ja oft die Dinge, genauso wie Leute oftmals sagen, dass Golf kein Sport ist. Diese hatten aber dann auch einen Golfschläger noch nie in der Hand. Also demnach sind diese Diskussionspunkte mittlerweile für mich keine Diskussionspunkte mehr, weil ich dann darüber halt gar nicht mehr diskutiere, beziehungsweise mit solchen Leuten dann grundlegend andere Gesprächsthemen versuche zu suchen, weil so nur unnötig Stress gibt.
Und lieber über Religion, was Einfaches also.
Ja, sowas, ja, und demnach finde ich schon, dass es ein sehr wichtiger Biosphärenraum ist. Jeder von unseren Hörern, die in Golfclubs sind oder halt auch in vielen Golfclubs vielleicht unterwegs sind, kennen die gepflegten Landschaften und oftmals, ja, sieht man da halt auch vermehrt Tiere, die man so vielleicht gar nicht mehr so sieht, vor allen Dingen, wenn man in der Stadt lebt. Und da ist es dann schon meiner Meinung nach ein wichtiger Raum, der weiterhin geschützt werden muss und der extrem wichtig ist und wo man auch natürlich mit Kindern unterwegs sein sollte, auch wenn sie vor allem in der Stadt groß werden, denn dann hat man vielleicht auch mal die Chance oder kann man den Kindern die Chance geben, auch mal Natur zu erleben, was sonst so im Alltag vielleicht nicht möglich ist.
Genau, und wir müssen ja auch alle die zum Aussterben bedrohten Tiere schützen, zum Beispiel den seltenen Rasenmolch, den Driver-Dodo oder das Fairway-Faultier.
Ja, genau. Die guten alten Schlägerhauben.
Ja. So ist es. Ja, ich war ja jetzt eine Woche im Golfurlaub. Wir können ja kurz noch thematisieren, das Thema Golfurlaub. Es war wieder eine schöne Veranstaltung. Wir waren diesmal in der Türkei. Gab es einen Running Gag. so ein alter Schuhputztyp rumgelaufen, immer so mit schlechten, brüchigen Englisch, immer so Shushine, Shushu, Alibaba und hat da den Leuten die Schuhe ruiniert, aber war großartig. Also es gibt ja immer irgendwie so eine Sache, an der man sich aufzieht in so einem Golfurlaub als Gruppe. Das war auf jeden Fall so eine. Und ich habe mal wieder gemerkt, am Anfang der Saison ist halt alles noch völlig eingerostet, als jetzt Entschuldigung, warum das eine oder andere noch nicht so läuft. Und natürlich in anderen Ländern, andere Sitten und andere Golfplätze, da musste komplett anders spielen als zu Hause, wo ich mich dann auch frage, die eine Woche soll man sich dann umstellen auf Stimp 13, wo man dann hier wieder irgendwie auf den heimischen Wiesen den Putt, den man dort, naja, zu lang lässt, der übers Grün läuft, dann einen Meter zu kurz lässt. Das sind halt schon krasse Umgewöhnungen. Jeder, der mal wirklich so nach Spanien, Portugal und Co. gefahren ist und da die Unterschiede einfach, weil dort das Grün wirklich hart platt gewalzt wird und auch mit Green Paint behandelt werden darf, was hier in Deutschland so aus Umweltschutzgründen gar nicht geht. Man hat da schon so ein bisschen anderes Spielfeeling, ne, Beauty? Also gerade so Mittelmeerraum, das ist einfach ein bisschen anders als hier so der Wald- und Wiesen-Golfplatz, würde ich sagen. Ich weiß, dass wir da beim Putten auch immer viel diskutiert haben, dass man einfach so Breaks gar nicht so spielen kann, wie auf der PGA-Tour man das sieht ja teilweise, weil die einfach nur, ja, es bricht halt hier in unseren Landen viel, viel, viel weniger als im Süden, ne?
Ja, grundlegend muss ich natürlich sagen, dass ich leider nicht mit dabei war.
Leider, ja. Du hast ja jetzt auch Kinder gekriegt. Du bist jetzt die nächsten 5 Jahre raus.
Es kann sein, ja. Vielleicht aber auch nicht.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Demnach ist es dann halt natürlich in diesen Regionen so, dass die Pflegemöglichkeiten auch dem Wetter geschuldet sind, halt ganz andere sind. Ja, also erstmal eine ganzjährige Möglichkeit, dort die Plätze ganz anders schon mal zu pflegen und ja, zu bewirtschaften. Man weiß natürlich, in diesen touristischen Regionen geht es halt im Grunde auch darum, maximal Leute über die Anlage zu bekommen.
Ja, so ist es.
Und wie kriege ich das am besten hin? Natürlich aber auch, wenn der Platz in einem gewissen harten Zustand ist. Ja, also wir wissen es ja alle, jetzt auch, wo die Golfsaison so langsam in Deutschland wieder beginnt, nach den Wintermonaten sind die Oberflächen noch sehr weich. Das hat natürlich immer zur Folge, dass dabei auch für die Saison die meisten Schäden schon mal passieren. Und da hat die Saison noch gar nicht angefangen. Und da muss sich so ein Golfplatz schon damit rumärgern, potenzielle Beschädigungen zu reparieren, die jetzt bei dem Wetter, bei den Temperaturen jetzt so schnell nicht auch auszubessern sind. Und diese Möglichkeiten will man da halt gar nicht erst zulassen. Ja, die Grüns sind hart, die Fairways sind hart. Es gibt im Grunde kaum Stellen, wo man Bälle verlieren kann. Ja, ihr habt mir da die Bilder geschickt, die Pinienwälder am Rand oder die Pinienbäume am Rand sind so ausgemäht und gepflegt, dass da alles offen ist. Also, weil das wissen wir ja selbst, potenziell Regionen, wo ein Ball erstmal gesucht werden muss, würde in den Regionen dazu Stau führen und dann würde das gesamte Spielkonzept halt auch durcheinander kommen. Und demnach ist es dann halt schon so, dass da erstmal grundlegend maximale Leute über die Anlage gebracht werden müssen.
Ja, so stimmt. Also so hohes Rough, halt wie ihr es im Sommer habt, hat man nicht so stark, ne?
Ja. Und sonst, natürlich ist das eine Umstellung, weil wann habe ich da schon mal diese Spielmöglichkeiten, die es da unten gibt? Und sich da erstmal so, sag ich mal, so ein bisschen zu adaptieren, müsste man wahrscheinlich in 3 Wochen Urlaub haben, damit man dann nach so einer Woche, wie ihr jetzt da unten wart, erstmal grundlegend die Spielbahn versteht, grundlegend die Grüns versteht und dann fängt es an, dass man ja auch gezielter spielen kann. Jetzt die Tage da geht's ja dann auch eher darum, ja, wieder reinzukommen, ein bisschen Spaß zu haben. Und da kann ich dann schon natürlich verstehen, dass dann der ein oder andere Hacker mit dabei ist, ja, weil man erstmal wieder in den Flow kommen muss.
Und du meinst so als Reisefreunde, ein, ne?
Auch das, ja, natürlich, ja. Und auch, glaube ich, der eine oder andere Drei- oder Vier-Putt war auch vor Ort dabei.
Ja, sicher, das ist ja.
Weil man sich normal. Gar nicht.
Man kennt das mal, ja auch gar nicht.
Ja, so schnell anpassen muss. Und ein anderer Punkt ist natürlich dann halt auch das Equipment. Ja, das darf man nicht vergessen. Wenn ich meinen Putter dementsprechend, ja, wer sich darauf einstellt, für die deutschen Grüns, roundabout stimmt 8, 9, in guten Fällen, wissen wir auch, Plätze in Deutschland haben dann zweistellige Stims, aber in den seltensten Fällen. Da kann ich natürlich nicht mit so einem Putter gut auf diesen Grüns performen, da einfach das Kopfgewicht zu dem Schwung, den man dann grundlegend natürlich hat oder sich über all die Jahre antrainiert hat, passt dann einfach nicht zu so einem Stim 12. Ja, und da wundert man sich dann nicht, dass dann so ein Ball mal eben, ja, 5, 6 Meter eventuell auch übers Loch hinausrollt, obwohl ich vorher vielleicht 3 Meter weggestanden habe nur. Und das sind dann also eine Dinge, die ich dann halt natürlich mit der Zeit erst mich anpassen muss. Das klappt bei dem einen vielleicht ein bisschen schneller, bei dem anderen gar nicht. Und sobald er sich angepasst hat, steht er auf einmal wieder bei sich in Deutschland auf dem Grün und versteht jetzt da die Welt schon wieder nicht. Weil jetzt aktuell, wenn man auf dem Platz kann, mit Sommergrüns, bleibt dann wahrscheinlich jeder Putt erstmal, wenn überhaupt, 2, 3 Meter kurz.
Ja, und, ja, ja, genau.
Das macht so einen Golfurlaub halt immer schwierig. Ja, wie gehe ich die Sache an? Wie versuche ich mich da zu adaptieren? Und grundlegend ist es, glaube ich, aber immer eine sehr gute Sache, zu sehen, in welchem Zustand ist mein Golfschwung? Was muss ich trainieren? Oder ich trainiere die Dinge, die ich all die Jahre schon trainiert habe, dort halt jetzt zu der Jahreszeit mit der Hoffnung schon etwas wärmer. Wir hatten ja dann 2 Tage vorher noch telefoniert. Da gab es ja jetzt, sag ich mal, so einen kleinen Wintereinbruch bei euch leider in der Türkei, wo ihr da im Belek wart. Da war es hier wärmer. Ja, ich habe dir Fotos aus dem Auto geschickt, vergangene Woche, 16 Grad.
Ich glaube, Köln, Köln hatte über 20 Grad. Also, ja, sehr interessant. Genau.
Und,
ja.
Und aber sonst ist es dann halt schon so Sonne satt und dann hat man da schon wieder ein ganz anderes Lebensgefühl und ich glaube, das ist halt zu dieser Jahreszeit so wichtig und wer die Chance hat, sollte sowas unbedingt machen, denn wenn man da schon die Saison starten kann, dann ist das Leben, glaube ich, nicht ganz so verkehrt.
2 interessante Learnings mal wieder, neben der Kurzanekdote, dass ich für einen Fastfood-Hamburger am Flughafen 30 Euro bezahlt habe. Der beste Uprip meines Lebens eigentlich. 2 kleine Learnings wieder, nämlich A, die Teeboxen sind international nach Handicap sortiert und nicht nach Gender, sondern da war wirklich so Handicap 0 bis 9, bitte geh dahin, Handicap 9 bis 16, geh bitte dorthin und so weiter und so fort. Einfach eine sinnvolle Aufteilung der farblich gesteckten Abschlagboxen nach Handicap, so wie wir es oft schon gesagt haben, wie es auch Sinn macht. Kennt der Deutsche natürlich nicht, da gibt es ja nur maximal 2 Teeboxen, nämlich für Mann und Frau, that's it. Und das zweite Learning, was auch immer wieder international zu sehen ist, auch dort waren die Golfplätze im Schnitt einen halben bis einen Kilometer insgesamt kürzer als die meisten deutschen Plätze. Ne? Also dieser Hang, die Golfplätze länger zu machen, ist irgendwie eine deutsche Sache, warum auch immer. Also es ist lustig, dass es fast einen halben Kilometer bis einen Kilometer länger spielt. Wie soll man da auch besseres Scoring hinkriegen auf Dauer? Aber ja, ist interessant irgendwie.
Ja, aber auch da passt ja zu dem Punkt, den ich vorhin zum Beginn schon mal gesagt habe. Wie bekomme ich möglichst schnell möglichst viele Leute über die Anlage, wenn der Platz nicht allzu lang ist? Ja, und ich glaube auch, dass der Weg und die Teeboxen auch so strukturiert und organisiert waren, dass man in den seltensten Fällen irgendwie irgendwo zurücklaufen musste zu einer Teebox, sondern dass alles halt in Laufrichtung oder in Fahrrichtung
schon. Ja, das war alles schon recht gut organisiert, genau.
So, und dann passieren halt da schon mal keine potenziellen Verzögerungen auf der Runde zur Teebox und zur Spielbahn. Und dann natürlich darfst du auch nicht vergessen, das Klientel, das ja jetzt auch in den meisten Golfurlauben ist, sind ja jetzt nicht die spritzigen 20er, sondern dann doch eher
ja, es
die,
waren
dann
die doch entspannten. Schon mehr. Alle über Mitte 50, alle über Mitte 50.
Ja, genau, ja.
Ja, klar.
Also die entspannten 50-Plusler. Und die sind dann halt dann schon auch nochmal besser drauf, geben vielleicht doch nochmal den ein oder anderen türkisch Lira extra aus, wenn die Spielbahn eben nicht 450 Meter par 4 ist, sondern 320, 330 Meter. Und das ist für solche Sachen, glaube ich, schon viel wichtiger. Da kommt auch der Spaßfaktor ein bisschen mehr rein als diese ganze Competition.
Jo, Golfurlaub auf jeden Fall eine gute Sache, sollte man machen. Aber genug davon, denn die Learnings sind ja eigentlich immer dieselben, nämlich man müsste viel öfter Golfurlaub machen.
Einmal im Monat eigentlich.
Einmal im Monat eigentlich, genau. wir können aber mal zur nächsten Kategorie kommen. Ich überlege ja gerade, was dazu gut passt, aber eigentlich ist es ja schon so ein bisschen Tourgeflüster. Deswegen gehen wir mal darüber.
Paar 4 Tourgeflüster.
Netflix hat die nächste Season Full Swing released. Ich habe im Vorfeld noch mal ein bisschen geguckt. Der Zuschauer-Drop von Season 1 zu Season 2 war schon auch groß, was in den Sportdokus ja ein bisschen bekannt ist. Also die erste Staffel hatte noch über 55 Millionen Zuschauer, also Zuschauerstunden, darin wird es ja gerechnet, während die Season 2 fast nur auf der Hälfte ist, 30 Millionen Viewing Hours. Ja, interessant. Und mal gucken, was jetzt die Season 3 macht. Aber das scheint dort auch so ein bisschen das Interesse abzunehmen. Ähnlich bei Breakpoint, das ist ja auch diese Tennis-Doku, war es die 30 Millionen, die erste Staffel runter zu 13 Millionen. Und dann wurde es gecancelt. Also ich hoffe natürlich als alter Golf-Fan, dass uns Full Swing noch eine Weile erhalten bleibt. Aber ich muss auch sagen, im Gegensatz zu Staffel 1 und 2 hat es für mich ein bisschen an Tempo abgenommen. Lag, glaube ich, vor allem daran, da könnten nicht mal die Showproducer was dafür. Ich glaube, es hat so ein bisschen die Aufrichtigkeit und die Tiefe bei einigen Charakteren, gerade unserem guten alten Freund Rory McIlroy zum Beispiel, gefehlt, der da, warum auch immer, die Jacke seines Urgroßvaters anhatte in sämtlichen Interviews. Da muss man drauf achten, das sieht echt total, ja. Wie so ein Shepherd sitzt er da, wie der Schäfer, der so gerade was auch immer.
Kommen die Wurzeln aber wieder durch.
Ja, es war dann einfach ein sehr gut aufbereitetes Highlight-Reel, aber es war für mich jetzt so nothing new. Also man hat das alles nochmal gesehen, zusammengefasst, total gut und professionell gemacht. Aber was willst du auch machen, wenn du da halt den Top-Golfer Nummer 1 sitzen hast im Interview und die eigentlich brennendste Frage wird nicht beantwortet, nämlich was war jetzt da mit dieser Divorce? Erzähl doch mal ein bisschen was. Und dann ist die Frage, da wird es einfach nur so, ja, ist halt personal und nee, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Dann kackt die Show halt auch so ein bisschen ab dadurch, weil du denkst so, ja gut, also alles andere habe ich ja schon gesehen, gab es schon bei Social Media, auch Scotty's Arrest und so. Das war halt alles, also alle diese Sachen, die im Trailer angeteasert wurden, die wurden halt in einer Episode so ein bisschen verwurschtelt. Bryson, Scotty und Rory. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, irgendwie schade, dass es da nicht tiefer geht. Aber wie gesagt, ich glaube, das liegt halt an der Kooperationswilligkeit dann auch der Spieler. Weil wenn die halt nichts erzählen oder keine Tiefe zulassen, dann kommst du halt da auch nicht tiefer, außer die Highlight-Clips, die du eh schon hast. Und wenn ich eine Kritik haben kann an dieser Season 3, wäre das nämlich dies, dass sie diesmal nicht die Spieler gefunden haben, die so wirklich in die Tiefe gehen, wie jetzt ein Joel Damon zum Beispiel in Season 1 oder 2 oder auch Wyndham Clark, der ja auch nochmal gesagt hat, was für ein Breakthrough Full Swing für ihn war. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, gerade bei Rory, der da auch so ein bisschen aalglatt rüberkam für mich. Also ich kann ihn verstehen, ist alles fein, ist alles gut, aber irgendwie, ich mag ihn ja auch gerne, ich bin ja, weißt du, ein guter Rory-Fan, aber das war mir halt alles so ein bisschen so, ach come on, ey, gib mir ein bisschen mehr, gib mir ein bisschen mehr Mensch.
Ja, mir persönlich fehlte so ein bisschen die Kreativität wieder, weil im Grunde der Aufbau war identisch, war so Copy and Paste der letzten Staffeln. Nur die Charaktere wurden da nochmal ein bisschen angepasst. Wurde wieder ein Caddy mit reingenommen, so ein bisschen, aber dann halt auch
Ted
wieder
Scott
nicht.
Und hier der ja, unter anderem.
Also von den Thigala einmal der Caddy, ja, und genau, dann von Scotty Scheffler.
Das war aber auch recht interessant so, weil die, von denen hast du ja eigentlich selten Backstory. Aber zum Beispiel, da fand ich auch bei Ted Scott, sie haben ihn nie gefragt, so, was, wie ist denn das jetzt hier, der Biggest Earner zu sein? Was machst du mit der ganzen Kohle? Das ist eigentlich so eine Frage, die hat mir so ein bisschen auf der Zunge gebrannt.
Ja gut, die Frage muss man nicht stellen, man muss nur in dieses Dauergrinsen ins Gesicht schauen. Ich glaube, der macht drei Kreuze, dass warum auch immer damals es wirklich mit Bubba Watson auseinandergegangen ist und er dann halt diesen Sechser im Lotto gezogen hat, dass Scotty Scheffler ihn ausgewählt hat. Nichtsdestotrotz finde ich halt ein bisschen kreativlos die ganze Staffel. Fällt einem aber halt auch, wenn du es so nimmst, halt schwer, weil wie willst du jedes Jahr das Rad neu erfinden? Ja, auch ich glaube, daher sind halt diese Sportdokumentationen jetzt auf Dauer nicht erfolgreich. Genauso wenig ja auch Drive to Survive habe ich auch seit der dritten Staffel, glaube ich, nicht mehr geguckt, weil es ja auch immer nur das Gleiche ist, ein Rückblick der Formel-1-Saison und genauso ist ein Rückblick der Golf-Saison. Und da würde ich mir halt besser gefallen, wenn halt auch mal jemand genommen wird, der halt eben nicht jetzt schon wie die ganzen gewählten Protagonisten dort mit Geld vollhängen, ja, weil die brauchen ja gar nichts mehr preisgeben, weil die sagen sich so, ey, wir haben es ja gar nicht nötig, diese Werbung, die uns oder diese Plattform Full Swing, haben wir nicht mehr nötig, denn wir haben genug Geld, ja, und das stört ja manchmal sogar noch so, wenn du dann so siehst, die Netflix-Kameras, wenn die dann da einem McElroy oder so hinterherlaufen bei den US Open, der wird dann eher abgeschirmt, der Kameramann wird verwiesen, dass er nicht mehr mit in den Locker kann, was ich verstehen kann, aber die Verträge hießen ja vorher anders, dass es da wohl keine Einschränkungen gibt. Und da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass man dann halt meinetwegen vielleicht auch mal einen anderen Weg geht. Geh doch einfach mal eine Liga runter. Wie sieht's da aus? Nicht so, ja, dass alles Goldglänzende ist und Masters und US Open und die ihre Autos da präsentieren können und alles, sondern wie es halt wirklich ist, als ein Golf-Professional außerhalb der Top 20 oder Top 50 der Welt, weil du siehst ja dann auch immer oft, da werden dann die Spieler eingeblendet, Weltrangliste, und da hast du dann hier Weltrangliste 3, 6, 11 mal 15 oder so, und das ist es dann schon, und das ist dann halt wirklich nur, du siehst halt, ja, die Spitze des Eisberges, die absolute Spitze, und stellst dir halt so vor, wie toll das Leben da sein muss, auch dann, wenn sie wieder diese surrealen Aufnahmen, wenn sie dann hier nach Pontevedra Beach oder nach Naples oder wo auch immer da in Florida die zu Hause besuchen, in, weiß was ich, 20, 25 Millionen Anwesen. Das ist halt fernab der Realität eines allgemeinen Golfspielers. Und da verliert es dann, glaube ich, auch so ein bisschen den Kontakt zum Boden, wenn es dann halt immer nur so gezeigt wird. Und demnach kann ich mir schon vorstellen, dass der Erfolg da auch in der Staffel jetzt auch nicht an die zweite Staffel herankommen kann. Denn wie du schon richtig gesagt hast, im Grunde muss man nur Folge 1 und 2, glaube ich, sich anschauen. Und das sind die zwei entscheidenden Folgen meiner persönlichen Meinung. Und da hat man dann die Abarbeitung von Rory, Scotty und Bryson DeChambeau. Genau.
Und ich meine, diese Neil Shipley-Episode, die war ja noch ganz nett, weißt du? Ich meine, ehrlich gesagt, Neil Shipley, ich habe den gar nicht so bei Masters, ich habe den ganz anders wahrgenommen, als er in der Doku rüberkam. Da kam er schon ein bisschen menschlicher rüber und da habe ich auf einmal auch für den geroutet. Ich habe den ja sonst bei Masters, dachte ich, was ist denn das für ein Typ? Der ist so mega seltsam. Da ist er halt irgendwie ganz seltsam rübergekommen, weil man ihn auch gar nicht einordnen konnte. Vielleicht auch, weil er aufgeregt war. Und ich muss sagen, dass er jetzt da in der Doku total sympathisch rüberkam. Und die gesamte Masters-Episode halt war auch okay gemacht. Fängt auch ein bisschen den Spirit ein, fand ich irgendwie ganz nett. Ja, aber wie du schon sagst, dann diese Schnellzusammenfassung, auch Bryson und diese der große Fokus auf die Zurich Classic mit, hey, wir müssen jetzt irgendwie dieses Comeback von McIlroy skripten und diese bittere, bittere Niederlage gegen Bryson. Ja, das war alles so schnell abgehandelt, ne? Und dann halt, wie gesagt, auch so dieser emotionale Druck mit der Trennung und dann nochmal kurz eben Scotty, ach übrigens, kurz Rückblende, nee, alles wieder gut. Also außer so ein paar kleine so, hahaha, ja, war jetzt nicht so schlimm, wir haben mal ein Meme draus gemacht. Da ist ja nichts substanziell Neues gekommen auch wirklich, wo du sagst so, ja, war alles irgendwie schon da, ne? Also wie gesagt, das ist so ein großes, schönes Highlight-Reel gewesen. Ein paar Sachen waren ganz gut, aber in vielen Stellen ist es auch so dahin geplätschert. Auch hier so Siwoo Kim war ja alles total nett mit Olympia und Co., aber halt irgendwie so ein bisschen hingeplätschert. Und dass dann am Ende Scheffler wieder die Goldmedaille gewonnen hat, ja, ne, also side, funny side news.
Du meinst Minvoli.
Ah ja, Minvoli, sorry. Ich war jetzt bei Siwoo Kim, weil ich glaube, den ging es, glaube ich, beim President's Cup auch, ne? Ich glaube, diese eine Szene, wo erinnerst du dich noch, da gab es doch nach dem President's Cup mit Wyndham Clark und Tom Kim, die haben sich doch dann auch so ein bisschen gefetzt sozusagen danach und das wurde ja auch überhaupt nicht aufgegriffen.
Ja, ja.
Und ich glaube, es lag auch ein bisschen an seiner Schaufel, der war ja eigentlich immer auch gegen Full Swing, der ist ja wirklich so ein Bedenkenträger, hat gesagt, nee, er will auch hier beim Ryder Cup im Teamraum überhaupt keine Full Swing Kameras haben, das ist alles privat und nee, danke, will er nicht. Kann man natürlich irgendwie verstehen, aber ja, Senna Schaufel und Full Swing, das ist keine Love Story, ne? Und da beim President's Cup hat das dann auch vielleicht gefehlt. Vielleicht haben dann Clark und Kim auch dann wirklich gesagt, nee, lass mal das raus, den Beef, den brauchen wir jetzt nicht, lass mal alles so ein bisschen mehr happy. Aber ich weiß nicht, ob sich da die Producer nicht durchgesetzt haben dann von Full Swing oder ob man da gesagt hat, nee, ach, wir wollen ja eine happy Story hinten raus, weil es ja auch sehr emotional mit Woodland die Folge davor war. Und den Verlust des Kindes von dem anderen Ehepaar, was man auch gefeatured hat. Ja, aber also alles in allem noch so ein bisschen hinten probiert, auch ein bisschen, ja, die Emotionalität wieder reinzuholen. Aber alles in allem hat mich die Staffel jetzt nicht so abgeholt wie Staffel 1 und 2, muss ich sagen.
Ja, und ich glaube halt auch, liegt immer noch so ein bisschen dran, dass auch das Liv-Thema dort so immer noch komplett gecancelt wird, ist ja quasi nicht existent. Und demnach ist es dann halt schon schwierig, wenn halt relativ einseitig die Berichterstattung dann dort auch ist. Und wird man sehen. Wie gesagt, wir haben es natürlich auch aus Mediensicht uns angeschaut, weil wir uns erstens dafür interessieren und zweitens, weil wir natürlich auch drüber reden wollen. Weil man soll ja meiner Meinung nach auch da auch grundehrlich immer sein und uns fallen ja dann schon immer die Sachen auf, wenn man jetzt die erste Staffel gesehen hat, die zweite Staffel gesehen hat und die dritte Staffel gesehen hat, dass da grundlegend der Aufbau auch von der Reihenfolge natürlich ähnlich ist, wenn nicht sogar fast gleich und auch natürlich beeindruckende Bilder sind, wenn man dann zurückdenkt und die Bodycams bei der Festnahme dann halt auch dann nochmal bekommt und was da eigentlich abgegangen ist.
Ja, natürlich alles solide produziert. Das darf man natürlich nicht absprechen. Ja. Ne? Gute Kamera, alles solide, auch so dieser immer dieses Feeling so, hey, wir sind hier bei Netflix und alles so, hey Friends, guck mal hier, der Hund ist mit im Bild.
Das ist schon absolut nett. Absolut, und einen Punkt, den darfst du halt nicht vergessen. Letztendlich hat ja auch Netflix dafür gesorgt, dass diese portablen 4K-Kameras auch bei so Golf-Events jetzt auf einmal am Start sind, die man vorher nur aus dem Footballstadion oder so vielleicht kannte. Und wenn du dann halt auch siehst, was dort an Material bewegt wird und die ganzen Leute, die jetzt noch um die Spieler herum unterwegs sind, ist das schon, glaube ich, extrem aufwendig. Und ich glaube auch für die Spieler extrem nervig ab einem gewissen Punkt. Und ich finde eigentlich, dass man solche Sachen auch zeigen darf, dass wenn die Spieler halt auch mal genervt sind und jetzt nicht nur da immer die heile Welt einem präsentiert wird, weil ich glaube nicht, dass das eben immer nur heile Welt ist. Und beste Beispiel war ja McIlroy. Da dachte man so, oh, mal sehen, was da jetzt gleich abgeht. Aber dann hieß es ganz schnell Stopp, Stopp und dann ging die Tür zu und dann war so ein bisschen schade, weil es baute sich ja dann schon so ein bisschen auf nochmal mit dem Rückblick auch auf die US Open, dass dann auch ein Bryce natürlich kurz gefeatured wurde, aber halt jetzt nicht in dem Maße, was das vielleicht auch verdient gehabt hätte.
Ja, interessant auch, dass sie eine Paige Spiranek hingesetzt haben, aber halt total angezogen. Ganz gegen ihre natürlichen Habitats.
Ganz genau.
Und mal so drei Sätze sagen lassen. Oh, der Bryson, also früher war ich ein Hater, aber jetzt mag ich ihn. Ich so, come on, ey. Also vielleicht, was du schon sagst, eine Liga runtergehen oder halt tatsächlich, ich glaube, von Good Good Golf war ja auch jemand dabei, einfach da mal ein bisschen so breiter aufstellen. Mehr Live Golf, mehr auch Leute abseits des Spektrums, Influencer meinetwegen auch ein bisschen reinholen. Aber ja, klar, sie wollen halt auf die Profis fokussen, ist ja auch gut. Muss ja auch nicht zu wild werden. Aber vielleicht ist es ja wirklich, selbst wenn du das gleich gut machst, mit der gleichen Liebe das produzierst, vielleicht gehen dir irgendwann wirklich die Themen aus, weil da halt so bei der dritten Staffel auch so erwartest, den ganz großen Paukenschlag, der nicht mehr da ist.
Ja, auch der Fakt mit den Geschwistern Lee, dadurch, dass es ja eine reine PGA-Tour-Production halt auch ist, dass halt der komplette Frauengolf da rausgelassen wird, kann man vielleicht davon halten, was man will, aber ist schon auffällig, jetzt auch in der dritten Season, dass es nur so ein Randthema gab, weil sie die Schwester von ist, und das ist dann schon sehr interessant, und ich warte ja da auch immer noch so ein bisschen medialen Hall auch in die Richtung, dass da noch nichts wirklich gekommen ist. Aber sonst, es war wieder schnell durchgeschaut, so muss ich auch ehrlich gestehen. Ich habe mich aber auch dabei ertappt, dass ich 2-3 Mal in der Küche zwischendurch war, und das ist oftmals ja dann kein gutes Zeichen, wenn man dann in der Küche versackt beim Kaffee machen und dann vielleicht noch irgendwas anderes dann macht und nicht schnell wieder zurück ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, für jeden vielleicht wieder was dabei. Aber so abgeholt, dass ich jetzt sage, ist ein Must-Watch, würde ich jetzt nicht sagen.
Aberg war mal schön zu sehen, aber der war ja auch wirklich nur kurz gefeatured. Also ich glaube, so einige haben sie nur mal so kurz reingeholt. Auch Joel Dermott durfte ja kurz was sagen. Aber yo.
Auch nur als Folge der letzten Staffel, nachdem dann da der Erfolg sich eingestellt hat, musste da, sag ich mal, nochmal so ein bisschen drauf eingegangen werden. Und ja, aber let's see, wie du sagst es, was die Zahlen letztendlich dann sagen.
Vielleicht täuschen wir uns und am Ende. Season 4 gibt, ne? Mal schauen.
Vielleicht wird es am Ende die erfolgreichste Full Swing Staffel, weil sie alle wissen wollen, wie das nun wirklich war in der Zelle mit dem Dehn, ja, oder auch das, ja, und wird man sehen.
Gut, ansonsten, was gab es noch in der Golfwelt? Wollen wir es mal kurz zusammenfassen, Beauty? Du hast ja gesagt, es gab die Honda Classics, die aber nicht mehr Honda Classics gab, nicht mehr so heißt.
Ja, die heißen jetzt Cognizant, was weiß ich. Da hat ein Kollege Naismith gewonnen. Der Satz, der mir am Sonntag heute Vormittag hängen geblieben ist, bei einem anderen Podcast, den ich gehört habe, da musste ich lachen, weil mir ging es ähnlich. Bis zum 12. Abschlag wussten sie gar nicht, wer der Typ ist. Ja, und zu dem Zeitpunkt kam er auf einmal in Führung, weil Mr. 59, es wurde mal wieder eine 59 auf der Tour gespielt von Jake Knapp, am Donnerstag, er da einen Fehler gemacht hat, in Führung liegen mit, und auf einmal war Naismith in Führung und hat die Führung auch nicht mehr abgegeben bis zur 18. Und da muss man dazu sagen, dass es infolge des Donnerstags und Freitags auch und jetzt auch im Nachhinein des Wochenendes große Kritik gab, denn der Platz soll wohl zu leicht gewesen sein und nicht mehr aus alten Tagen der Honda Classics, der guten alten Tagen, wie sie immer noch sagen, nicht mehr gerecht wird, denn es war viel zu leicht zu scoren, und sicherlich kommen diese Worte immer schnell auf, wenn eine 59 gespielt wird auf der Tour, aber wie gesagt, der Gewinner Naismith spielte 64 am Wochenende Und das ist eigentlich für diesen Platz am Wochenende untypisch und auch nicht, wäre nicht Honda Classic-like gewesen. Und dementsprechend war es wieder ein extremes Scoring-Paradies für alle Spieler. Und das war ja auf der PGA-Tour der Fall. Sonst auf der DP World Tour
kommt die Arnold Palmer, kann man ja auch sagen. Aber du bist noch bei der DP World Tour.
Genau, da wurde wegen Regen das Turnier verkürzt. Wegen Regenmassen. Auf der LPGA Tour gewann Lydia Ko in Thailand, glaube ich. Ja, mal wieder, genau. Und du sagst es, genau, es ist eines der Signature-Events jetzt in dieser Woche, einem Arnold Palmer Invitational, Bay Hill Club and Lodge.
Das Golfmonster von Bay Hill, da kommt sie da.
Ja, und Tiger Woods 8-mal dort gewonnen, wird nicht am Start sein, aber
aber Ricky Fowler ist dabei, durfte sich qualifizieren, hat keine Sponsor-Exemption bekommen und Jordan Spieth auch. Also die waren ein bisschen aufgebracht, dass sie keine Sponsor-Exemption bekommen haben zum Invitational. Aber hey, so ist es halt. Da muss man sich halt manchmal auch einfach wieder hochspielen, ne?
Genau, that's life. All die guten Jahre, wo sie Turniere gewonnen haben, sind jetzt schon wieder ein bisschen dahin und das heißt, Leistung bringen, denn aktuell bringen dann halt andere vielleicht bessere Leistungen und es gibt halt nicht allzu viele Spieler, die zu jedem Turnier eine Einladung bekommen würden. Da gehören die noch nicht dazu und ein fantastisches Golfwochenende auf einem wirklich schönen Golfplatz steht uns da wieder bevor und ich werde da wieder das eine oder andere Mal, denke ich, mal einschalten.
Sehr gut. Ansonsten das nächste Masters, das Masters in Augusta ist auch nicht mehr lange hin, ne?
Nein, ich glaube noch 7 Wochen waren es nicht mehr. Ich glaube noch 6 Wochen, 42 Tage, dann ist Masters Week. Und dann geht's ins erste Major. Und da können wir gespannt sein. Nein,
genau, 39 Tage. 39 Ganz Tage. Genau. Also heute ist der 11. April, fängt es an, heute ist der 3. März, also müssten es 39 Tage sein bis zum Par 3 Competition, ne?
Genau.
Ja, und dann geht's wieder los. Ja, dann können wir endlich wieder ein bisschen Augusta-Feeling hier reinholen. Das ist ja eigentlich immer klassisch in unserem Podcast ja auch. Erst berichten wir über die Arnold Palmer und das Bay Hill Golf Monster, was da wieder los war. Und dann kommt auch schon mit großen Schritten Augusta angaloppiert, ne? Und dann fängt die Golfsaison so richtig an. Ja, und ansonsten
genau,
bei uns.
Genau, und vorher klopft noch das Players nach der Umstrukturierung des Tourkalenders.
Siehst also du, guter Punkt.
In den nächsten Wochen kann man schon die TV-Zeiten so planen, dass die Golfsaison jetzt wieder voll am Start ist. Ist ja oft so dann mit dem Florida Swing auf der PGA-Tour, der jetzt in der vergangenen Woche begonnen hat, geht's los, die heiße Phase beginnt und ich sag mal so, Players
Masters, ist in 10 Tagen, ne? Also erst Arnold Palmer, dann Players. Also jetzt wirklich die nächsten 2 Wochen haben wir ein paar Themen. Nächste Woche können wir über das Arnold Palmer reden, die Woche drauf können wir über das Players reden. Dann fängt halt wirklich die Golfsaison an und die ersten Saisoneröffnungsturniere stehen ja auch schon langsam wieder hier in Deutschland in den Startlöchern. Also ich glaube eigentlich traditionell im April, aber bei dem guten Wetter, was jetzt kommen soll, vielleicht schon ein bisschen früher.
Passend auch zum Tourgeflüster, der Ostervierer winkt schon so langsam
der
in der Ferne.
Genau.
So, da kann man sich schon langsam drauf vorbereiten. Auf die 6,5 Stunden Golfrunde,
Ich spüre jetzt die Martinsgans schon heute. zum Ostern.
Und ich glaube, das ist das perfekte Thema, um unsere Show langsam auch Richtung Terrasse zu winken.
Ich glaube, die Terrassen haben wir noch gar nicht offen. Wir sind ja noch bei Wintergrüns, Beauty. Deswegen,
Wir laufen auch bloß vorbei
und holen uns einen Schuhschein ab. Also, Freunde, wir tröbbeln an der Terrasse vorbei und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche. Beauty, bei uns steht ja auch wieder unser erstes Match des Jahres irgendwann an, jetzt bei diesen guten Temperaturen. Von daher, ich würde sagen, langsam kommen wir über die 10 Grad dauerhaft. Und dann ist ja für uns auch wieder Golfwetter. Also anderen Golfverrückten, die schon draußen sind, bleibt auf den Fairways. Noch ist das Rough ja in Deutschland nicht so hoch. Da findet man noch den einen oder anderen Ball, bevor es wieder irgendwie etwas schwieriger wird. Und ja, nächste Woche Arnold Palmer und hoffentlich bis dann. Beauty, sagt doch den Hafis auch noch Tschüss.
Genau, und bevor ich natürlich Bennys Golfspiel demnächst unter die Lupe nehme, der in der Türkei geschärft hat, hoffe ich natürlich, dass ihr wieder all euren Spaß hattet und wir hören uns dann in der kommenden Woche. Bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.